dieser Dienst, dieser relativ kurze Dienst, effektiv ist und jedem von euch nützt. Und zwar dadurch, dass Jesus selber hier ist. Das ist ja fast nicht zu glauben. Wir sehen ihn zwar nicht, aber er ist real hier durch seinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, fülle du die Worte, salbe sie, gib jedem das, was er heute braucht und für die Zukunft. Amen. So, das Thema, für das ich, wer auch immer, einige aus Feldbach, zumindest aus der Gemeinde, entschieden haben, heißt: Verbreite die gute Nachricht von Christus so weiter, wie es dir entspricht. Verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus so weiter, wie es dir entspricht. So die Frage, wie entspricht es denn mir? Die kann man sehr schnell beantworten. Zum Beispiel Paddy Kelly, wer die Kelly-Familie kennt von damals, war er der fescheste Bursch, der herausragende. Er kam in eine große existenzielle Lebenskrise, war suizidal, also selbstmordgefährdet, zog sich in ein christliches Kloster zurück, fand dort seinen Äußerungen nach wirklich zum lebendigen Glauben an Christus, wurde geläutert, verändert und steht heute anders auf der Bühne und bezeugt seinen Glauben an Jesus Christus durch seine Lieder. Und da gibt es eins auf YouTube zu hören, das heißt Heilig, Heilig, Heilig. Und das ist stark. Und noch stärker für mich war die Einleitung, also dieser Konzertausschnitt und die Einleitung, wie er dazu kam, diese Gotteserkenntnis war, dass Gott heilig ist. Und heil heißt ja ganz, völlig, glanzvoll, wunderbar, majestätisch, unerreichbar eigentlich. Er bezeugt auf seine Weise Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Inbegriff der guten Nachricht. Ich würde sehr gern über die gute Nachricht reden, was es ist und wie gut es ist. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Also Paddy Kelly, Michael heißt er ja heute, Paddy sagt man anscheinend nicht mehr, bezeugt Jesus seinen Glauben an ihn und das Evangelium besonders, das er eigentlich unabhängig ist von seiner Lebenserfahrung, aber er hat es eben erfahren und kann es deshalb auch überzeugend bringen, auf seine Art. Er ist musikalisch begabt, Gott hat ihn beschenkt. Er setzt diese Gabe ein. So, das ist jetzt die einfache Antwort, wie man auf seine Art das Evangelium weitersagt. Wenn wir genauer schauen, und wir haben ja vermutlich alle Erfahrungen, sind gescheitert und nicht gescheitert, waren erfolgreich oder weniger erfolgreich, konnten Menschen zu Jesus führen oder einen wesentlichen Baustein einfügen in das Puzzle eines Menschenlebens oder auch nicht. Es gibt eine viel tiefere Dimension und die beschreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Und diesen Text möchte ich gerne etwas anschauen unter drei Gesichtspunkten. Und wer aufschlagen will, den Text in seiner Bibel, 2. Korintherbrief, 3. Kapitel, Vers 1 bis, schauen wir mal, 5, 6 in etwa. Da werde ich aufhören, auch wenn der Text natürlich weitergeht und einen Vorspann hat und einen Nachspann. Aber der Text 2. Korinther 3, 1 bis 6 zunächst mal, da können wir sehen, was Gott durch ihn und Timotheus und Silas und wer auch immer da noch dabei war, bewirkt hat in dieser Weltstadt Korinth. Und ich kann gleich dazu sagen, um das etwas besser einordnen zu können, wo ich hin will und wo ich herkomme. Als Paulus, damals noch Saulus, zum lebendigen Glauben durch das Christuserlebnis kam vor Damaskus, hat er auch auf seine Art, wie es ihm entsprach, das Evangelium weitergebracht. Der hat so einen Wirbel geschlagen, gleich dort unter den Juden in der Synagoge von Damaskus, hat alle durcheinander gebracht, dass die Brüder und Schwestern genug zu tun hatten, diesen Mann so schnell wie möglich aus Damaskus wegzubringen. Weil die Reaktion die war, dass sie nach dem Leben getrachtet haben von Paulus. Und das ist dann diese Kinderstundengeschichte, wo er dann runtergelassen wurde an der Stadtmauer mit dem Korb und fliehen konnte. Und dann hört man von ihm über 12 Jahre in etwa nichts mehr. Gut, wir lesen das natürlich alles so schnell und denken, na, jetzt war sie alles nacheinander gewesen. Aber da waren große Zeiträume und Gott hat ihn 12, 14 Jahre, man ist sich da nicht ganz klar, wie lange von der Bildfläche war, da hat Gott sein Herz verändert. Und er wurde zu dem vermutlich erfolgreichsten Evangelisten für Jesus. Am Anfang kam niemand zum Glauben, obwohl er nach seiner pharisäischen, hochtheologischen Superausbildung das Evangelium perfekt verkündigt hat. Und das zeigt mir, es braucht einen Prozess in unserem Herzen, damit wir effektiv das Evangelium weitersagen. Ob sich dann jemand bekehrt oder nicht, ist nicht unsere Verantwortung. Das schafft der Heilige Geist, das ist sein Job. Unsere Aufgabe ist, unser Herz verändern zu lassen. Und das ist ein sehr schmerzhafter, langwieriger Prozess. Und Gott hat da unendlich Zeit anscheinend, dass unsere Gebrochenheit, unsere Prägungen, unsere Sündhaftigkeit, von der wir ganz wenig Ahnung haben, was es wirklich ist, weil wir es meistens an moralischen Verfehlungen deutlich machen, aber das ist ein Wesensproblem. Und je weiter wir in dieser Heiligung, wie es die Bibel nennt, das Neue Testament, in diesem Heilungsprozess, wie ich es gerne nenne, steht, der kommt in eine ungeahnte Freiheit hinein, nämlich heraus aus der Macht der Selbstkonzentriertheit und der unlauteren Motive, warum wir das Evangelium weitersagen. Wie auch immer, das ist der Start. Ich lese den Text, 2. Korinther 3, ab 1 zunächst mal. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns, im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Solches Vertrauen haben wir aber durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Bis hierher mal. Ein kurzer Text mit einer großen, tiefen Dimension. Gott schreibt in unser Herz. Wie immer das macht. Es ist sein Geist, die dritte Person in der Gottheit. Nicht mit Tinte, nicht nach Buchstaben, also Wissen, sondern er schreibt etwas in dein und mein Herz, durch Menschen, die uns zum Glauben bringen oder wenn wir selber zum Glauben kommen, sofern das überhaupt passiert. Ich kenne niemanden, der selber ohne einen Menschen zum Glauben kam, soll es aber geben. Aber selbst wenn das so wäre, wird er entdecken, Gott hat etwas in mein Herz geschrieben. Und das können wir übrigens nicht selber in unser Herz schreiben. Wir können viel Wissen über Gott, ist auch gut, ist auch eine Seite von Predigten. Man weiß dann, 2. Korinther 3 sowieso, da steht etwas, ihr seid ein Brief Christi, ja, Glas oder nicht Glas, wie auch immer. Aber entscheidend ist, dass Gott etwas in unser Herz schreibt. Und das hat Gott bei Paulus gemacht, ich bleibe mal bei ihm. Und Paulus hatte die Schwachheit, dass Gottes Geist durch ihn in die Herzen der Korinther etwas schreiben konnte. Ich möchte noch sagen, was er da reinschreibt. Das ist kein Geheimnis mehr. Ich will das nachher sagen und du kannst prüfen, hat er das bei mir reingeschrieben oder fehlt da noch was? Interessant ist, wenn man das Leben Paulus auf seinen missionarischen Erfolg hin prüft, dass er, bevor er in Korinth war, war er in Athen und hat dort fast niemanden zum Glauben gebracht. Ich glaube, zwei Leute. Ich glaube, eine Frau und ein Mann. Und ich kann mir schon denken, wie Paulus innerlich in Korinth war, in Athen war, weil er so wenig Frucht gebracht hat. Denn danach ging es nach Korinth, in diese Hafenstadt, und dort hatte er einen enormen Erfolg. Da kamen viele Leute zum Glauben, wie auch immer, 100, 200 vielleicht, schätze ich. Vielleicht auch 300 in dem ganzen Gebiet. Und er beschreibt im zweiten Brief, oder im ersten, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er dort, in welche Verfassung er dorthin kam. Das hat er in Athen, hat es Lukas in der Apostelgeschichte nicht geschrieben, aber Paulus sagt, ich bin in großer Schwachheit zu euch gekommen. Das heißt, ich bin mit großer Unfähigkeit zu euch gekommen. Ich habe bewusst auf meine Rhetorik verzichtet. Und Paulus war ein Rhetoriker. Lest mal den Römerbrief nochmal darauf hin, wie er Gedanken entfalten konnte. Und nach Korinth kam er mit Zittern, mit zitternden Knien. Habt ihr zitternde Knie, wenn er versucht, das Evangelium weiterzusagen? Dann geht es euch gut. Denn dann habt ihr im Herzen den Eindruck, ich kann das nicht. Das ist noch die mildeste Form. Das hat jetzt nichts mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, sondern diese Erkenntnis, ich kann bei dem anderen nichts ins Herz schreiben. Wir Christen beten ja um Kraft. Ich denke, euch geht so wie mir. Herr, mehr Kraft, mehr Liebe, mehr Geduld und. Richtiger wäre aus meiner jetzigen Erkenntnis, dass wir beten sollten, Herr, ich bin schwach, aber du bist stark. Ich kann Wissen weitergeben, ein Glück, das ist wichtig, bitte nicht unterbewerten, aber ich kann nichts in das Herz des anderen schreiben. Das kannst allein du. Wie machst du das? Ja, indem wir schwach werden. Und Paulus hat, und da war er schon älter, so der Ältere, so alt war er nicht, aber er war nicht, es war nicht die Zeit um Damaskus herum, sondern 10, 20 Jahre später in etwa, schätze ich, sagte, wenn ich schwach bin, wow, dann bin ich stark. Ein Widerspruch in sich selber. Aber das ist die Art Gottes. Er will den Ruhm. Er will gesagt haben, du hast die Leute zu dir gezogen. Ich war auch dabei und habe mitgeholfen, ich habe mein Bestes gegeben. Aber das Eigentliche, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen, das hast du gemacht. Sonst haben wir Vereinsmitglieder, die aus irgendwelchen Motiven sich der Gemeinde anschließen, auch taufen lassen. Obwohl ich ein begeisterter Täufer bin. Aber ich weiß, auch dort sind nicht alle Leute bekehrt, wenn wir sie taufen. Und ich habe viele Taufgespräche geführt und muss sie mitprüfen, können wir die Person taufen oder nicht. Was hat Gott in dein Herz geschrieben? Wer bist du wirklich in Christus? Was ist deine neue Identität? Ich sage es ganz kurz. Die alte Identität ist, ich bin ein Sünder, der sich aufblustert, entweder im Stolz oder im Minderwertigkeitsgefühl. Das ist wurscht. Die neue Identität heißt, du bist eine Heilige oder ein Heiliger, der ab und zu sündigt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und die Grundlage dieser neuen Identität ist ein Wissen, das mich trägt. Mein Dasein ist gut. Ich bin wertvoll. Ich habe so gedacht, die ganzen Leute, also mich stören die ständig, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich würde völlig mich umdrehen, das ist ein beruhigendes Bild da hinten. Aber ich bin ja zu Gast hier und werde deshalb dazu nichts sagen. Aber mir ist aufgefallen, dass Gott jedes Haar, die Stückzahl, jedes Einzelnen kennt. Da musst du nicht mehr so eine große Zahl. Da ist schon mehr, ob das 10.232 sind oder noch 850 oder wie viel. Sollte Gott nicht mehr Details auch wissen von jeder dieser Person? Und symbolisch ist es, dass wir die Leute durch das Kreuz Jesu, durch die Liebe Gottes sehen können. So, was hat Gott über dein Leben gesprochen? Ich nenne jetzt mal etwas und ich bitte, ihr könnt die Augen schließen. Steht mal innerlich, gedanklich vor dem Kreuz Jesu oder vor Jesus oder welches imaginäre Bild, innere Bild eures Herzens ihr habt, wenn ihr zu Jesus kommt. Es ist gut, wenn wir eine Vorstellung haben, eine innere, die der Heilige Geist bewirkt, damit es ein reales Bild ist. Was schreibt er ins Herz? Und auch was schrieb er damals ins Herz dieser Korinther? Ich werde es euch sagen mit kürzeren Worten. Und ich habe verzichtet, überall Bibelstellen dahinter hin zu schreiben, was mühelos möglich wäre. Zum Beispiel Johannes 3,16. Du bist eine Geliebte oder ein Geliebter. Wenn du an Jesus glaubst, vorher bist du verloren. Du sollst sein. Nimm das mal für dich. Hat es Gott in dein Herz geschrieben? Es ist gut, dass es dich gibt. Du bist immer geliebt. Du hast einen Platz in dieser Welt. Du bist einzigartig. Du bist frei, denn du bist zur Freiheit geschaffen. Du bist entscheidungs- und handlungsfähig. Du hast gute, heilsame Grenzen. Wie ging es dir damit? Hast du innerlich einen Widerstand gespürt? Denn wenn Gott was in das Herz schreibt, wirkt das Glauben in uns, der uns trägt und der dann auch Früchte trägt. Das ist unser Dienst, der Zeugendienst eines jeden, an Jesus Christus, gläubigen Menschen. Und die Art Jesu ist in unser Leben gekommen, und zwar in unser Herz, in unsere tiefste Persönlichkeit. Wer ist tüchtig, diesen Dienst zu tun? Kommt was Tröstliches, keine Angst. Ich lese es euch vor. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Das ist nicht entlastend, zunächst vielleicht schockierend. Keiner von uns ist fähig, aus einem alten Naturell heraus. Ich kann euch mal vorlesen, welche Stile es gibt zur Evangelisation. Das sind hier 6 in diesem Heftel. Und ihr werdet, wenn ihr diesen Test in dem Heft durchmacht, werdet ihr finden, ihr habt alles, hoffentlich, vielleicht auch nur 5 oder 4, aber ich gehe mal davon aus, dass alle 6 Stile da sind, nämlich der konfrontative Stil. Kennt ihr Lorenz Lamm? Okay. Ich sage jetzt, da stehen überall Bibelstellen, wo diese Stile dargestellt werden oder gelebt wurden. Dann gibt es den argumentativen Stil. Dieser Mensch liebt die intellektuelle Auseinandersetzung. Ist bei mir rausgekommen beim Test. Und der zweite Stil ist auch bei mir rausgekommen, zeugnishafter Stil. Das ging mir da erst auf. Ich erzähle so gut wie immer zuerst mein Lebenszeugnis, in Kürze oder Länge, je nachdem. Also konfrontativer Stil hat irgendjemand, argumentativer Stil hat auch jemand oder das ist gepaart. Zeugnishafter Stil, die Person erzählt am liebsten, so habe ich es gemacht, das war bei mir, vorher hat es so ausgesehen, dann war das die Wende und hinterher ging es so weiter. Dann der beziehungsorientierte Stil, das läuft über viel Gespräch, da geht es von Herz zu Herz so mehr. Die sind gern beieinander, die kommen auch sofort an. Dann der einladende Stil, Gastfreundschaft zum Beispiel, ja komm mal vorbei auf den Café, John, oder trinken wir mal einen Wein oder ein Bier oder irgendwas. Irgendwie so in der Richtung stelle ich es mir vor. Ich bin der nicht der einladende Stil, auch wenn ich gern Leute einlade, aber es ist eher meine Frau. Und der dienende Stil ist sehr Almut original. Sie dient und dient und dient und dient. Vorher bei unseren 7 Kindern, toll ist, dass die Wiebke und der Clemens da sind. Und nachdem die 7 Kinder alle aus dem Haus waren, konzentrierte sich die ganze Fürsorge auf eine Person. So dass ich ab und zu sagen muss, so jetzt reicht's, Marcel. Mutti, ich bin dein Mann. Und okay, 6 Stile. Schaut mal, welcher eurer ist und baut den aus oder setzt den noch bewusster ein als Gabe Gottes. Aber mit dieser inneren, prozesshaften Veränderung, ich kann es nicht, Gott. Und Paulus, für ihn war das eine Glaubensfrage. Er sagt, er vertraut darauf. Er ist im Glauben dieser Überzeugung, dass es so ist. Und wir dürfen diesen Glauben von Paulus übernehmen. Also wir sind nicht tüchtig aus uns selbst. Wir denken, wir schaffen es nicht. Richtig, sagt Paulus. Du brauchst es auch nicht schaffen. Der Geist Gottes in dir, gib ihm Raum. Und er hat dich mit Gaben ausgestattet. Das sind in erster Linie Dienstgaben, die powerful sind und die Frucht wirken, wie auch immer. Auch wenn sich viele dann dagegen entscheiden. Gerade dieses Zeugnis, für mich ist es fast zum Lächeln, dass man sich aufregt, ob jemand für den Sebastian Kurz, sein Sebastian, gebetet hat oder nicht. Wen interessiert denn das? Was wird da für ein Tamtam gemacht? Gut, ich finde es werbewirksam, ist super, wenn es denn missbraucht wird. Aber wir sollten eingestehen, ich schaff's nicht, Gott tut es durch mich, ich vertraue dem Herrn und dass wir da auch immer wieder umkehren und Buße tun und sagen, ja, ich habe dir wieder nicht vertraut, ich habe wieder auf mich und meine Argumentationsfähigkeit und was weiß ich, auf einen guten Kuchen oder so gesetzt und es ist nichts weitergegangen. Meistens fühlen wir Angst und ein ganz großer Killer ist die Scham und zwar die falsche Scham. Die Scham, die nicht von Gott kommt. Man nennt es modern die toxische Scham. Und Paulus hat es gleich im Römerbrief gesagt, er gehört nicht dazu. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Also dieser Mann brannte nicht nur, sondern er kannte auch die Blockaden, konnte sie bei Namen nennen. Und eine der größten Blockaden ist Angst und Scham. Und Gott hat uns in Christus freigesetzt. Zum Abschluss, Zeugendienst, wie es mir entspricht. Es hört sich jetzt so an, dass jetzt erst die Predigt kommt, das ist aber nicht so, das ist schon der Abschluss. Werd dir bitte klar, mit was dich Gott gesegnet hat. Mach dir bewusst, wer du bist in Christus. Und es kann manchmal ein ganz schöner Kampf sein, wem wir jetzt glauben, den Stimmen dieser Welt, unseres eigenen noch nicht erlösten Wesens oder ob wir auf Gottes Stimme hören, die Glauben in uns wirkt. Du bist es wirklich, auch wenn du noch sündigst und wenn es dir nicht so gut geht und. Du bist ein Kind Gottes. Hat er das in dein Herz geschrieben? Dann wird es dir sonst nicht tragen. Paulus schreibt es wieder im Römerbrief, dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, was? Dass wir Gottes Kinder sind. Auch das können wir nicht machen. Man spricht dann von Heilsgewissheit. Das ist so. Alles, was Gott in uns schreibt, schafft eine tiefe Gewissheit, die uns trägt. Ich möchte mit den ähnlichen Worten abschließen. Und auch gebetshaft, und ich bitte jeden von euch, wirklich die Augen zumachen oder wie auch immer er in Ausrichtung auf den gegenwärtigen Christus kommt. Bei mir klappt es am besten, ich muss die Augen zumachen, sonst habe ich so viel Außenreize. Aber jeder, wie er will. Wichtig ist, dass du diese Worte im Herzen, das heißt gedanklich, willensmäßig, verstandesmäßig in deinem Herzen nachsprichst. Was nicht gelingt, sprich nicht nach. Das wird dann später kommen. Aber sie sollen dich tragen. Und zwar nicht nur durch den heutigen Sonntag oder durch nächste Woche, sondern bis wir beim Herrn sind. Jesus Christus spricht, ich soll sein. Ich soll sein. Ist der Satz. Ich soll sein. Jesus Christus spricht, es ist gut, dass es mich gibt. Du kannst auch die Hand auf die Brust schlagen oder legen. Es ist gut, dass es mich gibt. Ich bin geliebt und einzigartig. Ich bin geliebt, das heißt total bejaht, bedingungslos angenommen und einzigartig. Ich bin geliebt und einzigartig. Ich habe einen Platz in dieser Welt. Ich habe ein Existenzrecht, kann man auch sagen. Ich habe ein Lebensrecht. Ich bin zur Freiheit berufen und nicht mehr Sklave von irgendwelchen Zwängen, wie immer die heißen. Ich bin zur Freiheit berufen. Ich bin zur Freiheit berufen. Ich bin entscheidungs- und handlungsfähig. Ich bin entscheidungs- und handlungsfähig. Gott hat mir gute, heilsame Grenzen gesetzt. Gott hat mir gute und heilsame Grenzen gesetzt. Und Vater, das sind alles Wahrheiten, die in Jesus das Wesen gefunden haben. Und Jesus in uns, in unserem Herzen, in unserem Wesen, sprich diese Sätze. Wir bekennen, dass wir immer wieder der Lüge über uns unterliegen. Und das geben wir jetzt an dein Kreuz, was wir nicht geglaubt haben, wo wir uns abgelehnt haben, wo wir uns minderwertig fühlten oder unheimlich eingebildet waren. Jesus, du bist dafür gestorben. Und somit hast du die Macht entkräftet. Du hast sie getötet in deinem Tod. Wir sind frei. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Und wir danken dir, Vater, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, durch den du alles ermöglicht hast. Und ich segne jetzt diese Gemeinschaft und jeden Einzelnen im Namen Jesu, dass er, falls er nichts gehört hat oder erkannt hat, was du in sein Herz geschrieben hast, dass er so lang und hartnäckig vor dir bleibt und es unbedingt wissen und erkennen will, was du in sein Herz geschrieben hast. Und danke, dass wir das Evangelium weitersagen dürfen auf die Art, die uns entspricht. Amen.